Unser Predigttext steht im Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 2 bis 12. Meine lieben Brüder, Schwestern sind natürlich mit angesprochen, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, und wisset, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, auf das ihr seid vollkommen und ohne Tadel und kein Mangel an euch sei. Wenn aber jemanden unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott, der da gern gibt, jedermann und allen mit Güte begegnet, so wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig in allen seinen Wegen, ein Bruder aber, der niedrig ist, rühme sich seiner Höhe. Und der da reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf mit der Hitze und das Gras verwelkt, und seine Blume fällt ab und seine geschöne Gestalt verdirbt, so wird der Reiche in seinen Wegen verwelken. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Herr, hilf du uns durch die Anfechtung hindurch. Amen. Junge Leute kamen einmal, liebe Gemeinde, zum Grafen Zinzendorf und fragten ihn, was sie tun müssten, um des Herrn Willen zu erfüllen. Und er hat dann den einen bekannt gewordenen Satz gesagt, werdet des Herrn fröhliche Leute. Es laufen so viel traurige Figuren herum, auch unter Christen. Und da ist es der Wille Gottes, dass wir fröhliche Menschen werden. Es gibt viele Gründe zur Freude. Sie haben in Ihrem Leben viel Großes mit Ihrem Herrn erfahren. Aber hier wird eins hinzugefügt, was in Ihrem Leben Freude wecken soll. Und dieser eine Grund, der Sie fröhlich machen soll, ist Anfechtung. Wie bitte? Anfechtung. Anfechtung, das sind die Nackenschläge, die man bekommt, die Tiefschläge, die einen auf den Boden hauen, das, was einem Angst macht, wo einem ein Grauen überkommt, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wo man die Hoffnung fallen lässt. Ich habe meine Predigt gestern fertig gehabt und traf jemand und sage, wie geht es? Und dann sagte er, ach, ich war im Krankenhaus zu einer Untersuchung und die wollten mich gleich zu einer großen Operation dalassen. Aber ich habe es nochmal durchgesetzt, dass ich nochmal 14 Tage nach Hause darf. Ich habe gedacht, wie ist das plötzlich? Anfechtung soll Freude wirken. Das ist ja unsinnig. Wie soll unser Gott das können, dass er Bitterwasser in der Wüste verwandelt? Vielleicht kann er das noch. Aber ob er mein Leid, meine Tränen verwandelt, meine Angst, das, was mich belastet und bekümmert. Aber so groß ist unser Herr, dass er in die Not unseres Lebens hinein spricht und dass er Freude schafft, wo wir weinen wollen. Ich muss Ihnen das erklären und ich möchte Ihnen drei Gründe angeben, warum das Freude wirkt, wenn wir durch Anfechtungen hindurchgehen. Der erste Grund, Anfechtungen machen unseren Glauben bewährt. Sie kennen meine Liebe zur Schwäbischen Alb. Und da gibt es ja einen merkwürdigen Berg, den Jusi. Sieht ein bisschen gräulich aus, dieser Vulkanberg in seiner trostlosen Kahlheit mit seiner graugrünen Heide. Da wächst kein richtiges Gras auf diesem kahlen Felsen. Aber dieser Berg hat ja sein Gepräge von diesen paar Bäumen, die da oben ein wenig schäbig sehen sie aus und verhutzelt, diese Bäume, die da oben ganz einsam auf dieser Bergkuppe stehen. Die Bäume unter dem Glasdach der Gewächshäuser der Wilhelma, die wachsen viel schöner und viel besser. Und selbst im Wald finden wir viel schönere Exemplare von Bäumen als die, die da droben stehen mit ihren knorrigen und verdrehten Ästen. Wenn der Herbststurm in diese Bäume hineinfährt, da wird alles fast mitgerissen. Und diese wenigen Bäume können überhaupt nur existieren, wenn sie mit ihren Wurzeln ganz tief hinunterwachsen, zwischen die Felsen hinein und sich dort festhalten. Und das ist dann der Unterschied zu manchem schönen Baum, der sich irgendwo im Wald findet. Wenn dort der Wind hineinbläst, dann reißt das gleich eine ganze Schneise, die sie nicht genügend tief verwurzelt. Und der Jakobus sagt, seht das doch einmal in eurem Leben, dass das ein ganz großer Gewinn für euch ist, wenn ihr durch Anfechtungen durchgeht, weil ihr in der Tiefe verwurzelt werdet mit eurem Glauben. Vor über 100 Jahren lehrte in Tübingen Johann Tobias Beck, ein bekannter Theologe. Ich habe das jetzt erst gelesen, dass Johann Tobias Beck viel, viel Not durchmachte. Sind ihm zwei Kinder weggestorben, dann ist die Frau weggestorben, er war allein mit 6 unmündigen Kindern und dann wurde er selber so schwer krank, dass er kaum mehr lesen konnte, eine Körper- und eine Seelenschwäche lang dauerte. Und dieser Johann Tobias Beck hat einem Freund geschrieben, aus jenen schwersten Schlägen des Todes ist mir ein Leben aufgegangen, von dem ich vorher nur die Worte kannte. Und oft, wenn ich das Frühere mit dem Späteren verglich, musste ich mir sagen, dass ich, wenn ich die verlorenen Menschen alle wiederbekommen dürfte, aber das durch ihren Verlust gewonnene dafür hergeben müsste, den Tausch niemals eingehen würde. Und da will man den Johann Tobias Beck fragen und sagen, was hast du? Und dann sagt er, mein Leben wurde wie ein Spiegel geschliffen in dieser großen Schwäche. Und ich habe in meinem Leben nur noch einen Wunsch gehabt, es wurde immer weniger, wenn ich nur noch ein wenig des Glanzes Jesu reflektieren darf. Das war mein Lebensziel. Und auf diesen Grund bin ich gekommen. Im Glauben geht es gar nicht mehr um viel Dinge und um schwere Sachen, die man begreifen oder studieren muss, sondern ob wir auf dem Boden Wurzel fassen, dass mein Herr zu mir das Wort gesagt hat, dass er mich nicht loslässt und dass seine starke Hand mich hält. Und das ist sein Wort, das er mir noch vom Kreuz zuruft, für dich gestorben, Friede sei mit dir. Und daran kann man sich klammern. Erst in der Anfechtung wird der Glaube viel einfacher. Und all die komplizierten Fragen, die sind plötzlich weggelegt. Weil alles auf das Wenige zugeht. Ist Gott noch für mich? Hat er mich noch lieb? Kann ich mich noch auf ihn verlassen? Ist er noch mein Freund? Darf ich ihn noch halten? Vor ein paar Jahren haben wir eine junge Frau im Waldfriedhof begraben. Viele von Ihnen kannten sie. Sie war schon in jungen Jahren krank geworden und von Alter von 20 Jahren an auf den Rollstuhl angewiesen. Es war ein unglaublich schweres Leben. Sie hat einmal in ihren Briefen, die sie an andere Kranke geschrieben hat, mitgeteilt: Ich bin ganz von Schmerzen eingehüllt. Aber sie hat ihre Aufgabe gesehen, anderen Kranken noch Rundbriefe zu schreiben, und in diesen Rundbriefen schrieb sie dann: Wie herrlich ist es, wenn Jesus Christus immer mehr der Mittelpunkt eines Menschenlebens wird. Und das heißt ja, einen Menschen heilen. Ganz innerlich froh und gesund sein. Auch wenn der Körper noch so übel dran ist. Und sie schreibt in einem anderen Brief: Der Druck geht weiter. Die Hilfe, nach der wir uns ausgesehnt haben, wird uns nicht zuteil. Aber die Verhältnisse beirren uns nicht. Wir wachsen über sie hinaus. Christus ist für uns. Keine Macht der Welt kann gegen uns sein. Ich kann mich ganz in seine Hände fallen lassen. Das war ihr letztes Wort, bevor sie Gott im Alter von 37 Jahren zu sich nahm. Und solch ein Mensch, der hat zur Freude des Glaubens durchgefunden. Nicht, dass die Leiden damit verharmlost würden. Was ist das, was in diesem Lied kommt? Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod, du hast es in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Der zweite Grund zur Freude: Anfechtungen treiben ins Gebet. Ich bin sehr froh, dass der Jakobusbrief einmal in Klarheit sagt: Gott schickt nicht die Versuchungen. Die Versuchungen kommen vom Teufel, der unbedingt uns die Glaubensfreude nehmen will. Und wenn wir heute auch an unsere Kranken denken, dann tun wir das nicht, weil wir eben sagen: Ach, die Armen. Sondern weil wir wissen, sie sind an der vordersten Stelle dieser Kampffront. Und die Witwen und die Trauernden, die sind an der vordersten Stelle der Kampffront, weil sie angefochten sind. Und die Anfechtungen, die kann man eben nicht so durchstehen. Auch nicht die Leute, die ich da zitiert habe mit ihren Worten, die haben das auch nicht so in ihrer Macht durchstanden. Das ist eine Frucht des Gebets und das Erbarmen des Gottes, der uns durchträgt. Da steht ja gleich am Anfang des Lebensweges Jesu, dass er in Versuchung geführt wird und der Teufel zu ihm trat. Dass der solche Macht hat und selbst den Sohn Gottes antasten darf, dass er da überhaupt hinkommt. Wie sind wir erst umkämpft? Wir wissen es, dass selbst der große Missionar Paulus einmal so müde wurde in seinem Dienst, dass er alles hinwerfen wollte und sagte: Ich war so verzagt über die Maßen, über jede Grenze hinaus, dass ich schon gemeint hatte, ich müsste sterben. Es hat alles keinen Wert mehr. Oder wir kennen den Elia, jenen Unbeugsamen, der Ahab gegenüber trat, den Furchtlosen, der auf dem Karmel zu dem Gottesurteil aufrief. Und dieser Elia läuft plötzlich aus Angst um sein Leben und legt sich in der Wüste unter einen Dornstrauch oder Wacholderbusch und will sterben. Wenn die Anfechtungen solch eine Macht haben, selbst über die großen Glaubensmänner, wie will ich denn dann durchhalten? Und deshalb ermahnt Jakobus: Betet. Und betet ganz besonders um Weisheit, damit ihr die Anfechtungen durchschauen könnt. Betet nicht nur um Kraft, sondern ihr müsst das durchschauen als ein Angriff des Feindes, damit ihr es durchstehen könnt. Wir saßen einmal in einem Jugendkreis zusammen, gerade über diese Stelle, und so die so junge Leute sind, da sagte einer, ja, aber was ist denn, wenn Gott dieses Gebet nicht erhört? Das ist doch dann auch eine Anfechtung. Da konnte man nur sagen, das ist keine Anfechtung mehr, sondern das wird hier genannt, was das ist. Das ist Zweifel. Gott gibt gerne, sagt Jakobus. Wer will denn hier hinstehen und sagen, Gott hört dein Gebet nicht? Wer so redet, der kommt um in der Anfechtung. Natürlich beschleichen uns Zweifel, natürlich sind sie uns alle ganz nah. Aber denkt doch nicht so, sagt Jakobus. Ein Zweifler kommt um auf seinem Weg. Das lähmt ihn doch. Denkt doch daran. Gott gibt gerne und reichlich jedermann. Er begegnet jedem mit Güte. Du darfst ihn doch um Weisheit bitten. Du darfst ihn doch um Klarheit bitten in der Anfechtung, die dich bewegt. Sonst geht es wie mit dieser Meereswoge, die diesen Zweifler einfach umwirft. Eva von Thiele Winkler erzählt von ihrer Arbeit in Oberschlesien, wie sie 1921 dort lebte in den Revolutionswirren. Da war eine gemischte Besatzung. Es waren damals Franzosen und Engländer, die sich im Schloss einquartiert hatten. Aber die polnische Bevölkerung war sehr unruhig. Nachts wurden Menschen erschossen. Es war so etwa wie jetzt vielleicht in Nordirland. Und die Arbeit von Eva von Thiele Winkler war schier unmöglich geworden. Die Leute waren so von der Angst besessen. Ich sagte, nachts explodierten die Handgranaten auf den Straßen. Man wusste nicht, was wird heute Nacht wieder geschehen. Und dann sagte sie, wir haben hier erst entdeckt, was das ist, wenn wir uns abends in unserer Kapelle versammeln, vor unserem Herrn. Und der Name unseres Hauses Friedenshort war ein Friedenshort. Das haben die Menschen noch nie so empfunden wie in diesen wirren Tagen. Wir waren manchmal selber voll Angst, erzählt sie, und unruhig. Aber als wir alles vor dem Herrn niederlegten, wurden wir ruhig. Und sie hat dann ihre Schwestern eingeordnet, dass sie nacheinander beten, dass die ganze Tageszeit über vor Gott nicht geschwiegen wird, sondern all das Gott hingelegt wird, was sie umtreibt. Darauf kann man sich verlassen, dass dieser Gott, der mein Schreien hört, mich nicht loslässt. Er hat's gesagt und darauf wagt mein Herz ist froh und unverzagt und lässt sich gar nicht grauen. Er hat's gesagt, dass er mich nicht loslässt, auch in der Anfechtung. Sie werden nicht verharmlost, aber in der Anfechtung wird das freudig entdeckt. Ich darf beten. Das Dritte, wir werden hintragen. In der Anfechtung, die über mich kommt, da bleibt nichts mehr vom Glanz meines eigenen Glaubenslebens übrig. Da hat ein Verlag jetzt billige Bücher abgestoßen. Ich habe sie Ihnen da außen hingeschichtet. Und ich war so ergriffen, weil das gerade zur heutigen Predigt passte. Die beiden Beispiele von Johann Tobias Beck und von Eva von Thiele Winkler habe ich dem Bändchen von Hans Bruns im Leiden bewährt und bewahrt entnommen. Und wenn man dann das liest, dann ist erstaunlich, dass all diese Leute in der Anfechtung davon gesprochen haben, wie sie noch nie so wie in diesen Stunden ihre völlige Hilflosigkeit vor Gott entdeckten, ihre Schuld, das Versagen. Und das sagt Jakobus hier ganz am Schluss, rühmt euch doch nicht, wie das Gras seid ihr. Was will da ein Stolzer, ein Hoher vor Gott tun? In der Anfechtung geht das alles weg. Da bleibt auch nichts mehr von den großen Taten, die wir gewirkt haben. Da wird keiner mehr protzen können, was er für seinen Herrn geschafft hat. Sondern ich kann mich bloß noch rühmen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Jesus hat mich lieb. Er streckt mir seine durchbohrte Hand entgegen und die darf ich fassen. Das ist die Freude, die ich habe. Wir waren jetzt in Arosa zu unserer Freizeit und ich gehöre auch zu jenen Schwindelmeiern, die da irgendwo in der Felswand dann die Bangigkeit bekommen. Ich habe jedes Mal dann mir vorgenommen, also mit dem Zeug musst du doch fertig werden. Das geht doch einfach nicht, dass du die schönsten Bergtouren dann, ja wissen Sie, die normalen mache ich auch noch, aber dann, wenn so die richtigen Steilwände kommen, dann hört es eben doch irgendwo auf. Ich stelle mir das immer so fantasiereich vor, wie das ist, wenn man da durch die Luft fällt und wie man da unten aufknallt. Ich will es Ihnen jetzt gar nicht beschreiben, wie das meine Fantasie ausmalt, aber nur deshalb habe ich da so Bangigkeit, weil ich da immer daran denke, jetzt, wie wäre das, wenn du fällst und wie wäre das, wenn dein Kind fällt? Und das ist die Angst, die ich dann habe. Und da war unser guter Karl Körner als Bergsteigerleiter dabei und der hat mich doch noch mitnehmen wollen auf eine Tour und sagte, ich bin auch schwindelig. Aber an den großen Steilwänden, da schaue ich nie hinunter. Ich schaue auf den Weg, ich schaue auf meine Tritte und dann schaue ich hinauf, wo unser Weg hochgeht. Ich habe es nicht gelernt. Ich muss es Ihnen gestehen. Ich starre immer noch hinunter und male mir aus, wie das da unten ist, wenn ich runterfalle. Ich will es auch beim Bergsteigen gar nicht mehr lernen. Aber bei den Anfechtungen will ich es lernen, dass ich nicht mehr hinunterblicke. Dass ich es mir nicht mehr ausmale. Wie ist das, wenn das alles jetzt so kommt? Die Gedanken dürfen Sie weglegen im Glauben. Das ist das, was Jakobus am Schluss will. Man kann sich das in den grellsten Farben ausmalen, wie das alles wird in meinem Leben und mit der Welt und in Umweltverschmutzung und mit dem Krebs und mit dem, was kommt. Jakobus sagt, zieh doch vorwärts. Das ist doch die Krone des Lebens, die dir der Herr aufsetzt. Der steht doch vor dir, der will dich doch krönen. Mein kleines Leben, gekrönt von Gott. Wenn ich das Bild vom Bergsteigen weiter ausmalen darf, dann ist es ja nicht bloß so, dass da das Ziel vor Augen steht, sondern dass ich einen Bergführer habe, so wie man es von den Bergführern von Zermatt sagt, es wäre für die ein kleines, eine 85-jährige Oma auf das Matterhorn hinaufzutragen. Wir haben einen Bergführer, der uns durchträgt. Das ist die Freude. Wir werden hindurchgetragen. Und darum freue ich mich in der Anfechtung. Drei Punkte waren es. Anfechtungen machen meinen Glauben bewährt. Anfechtung treiben ins Gebet. Und wir werden hindurchgetragen. Freut euch. Seid des Herrn, werdet des Herrn fröhliche Leute. Amen. Wollen beten. Du lieber Vater im Himmel, wir können oft nicht so in großer Geborgenheit sprechen, sondern wir haben Angst und sind unruhig von dem, was geschieht. Und dann wird offenbar, wie schwach unser Glaube ist. Herr, das ist Schuld vor dir, dass wir deinem Wort so wenig glauben. Dafür hast du dein Leben gelassen, dass wir gewiss werden. Niemand kann uns aus deiner Hand reißen. Du willst uns deinen Frieden geben, mitten in einer unruhigen Welt. Herr, wir danken dir für dein Reden mit uns. Und du willst uns bewährt und festmachen. Lass unseren Glauben immer mehr gegründet sein auf deine Verheißungen. Und wir bringen dir jetzt auch unsere Kranken und die Leidtragenden und alle, die so schwer angefochten sind, die Schwermütigen. Lass doch ihnen dein Licht leuchten, dass sie es in all dem Schweren erkennen. Du stellst die Füße auf den Felsengrund, wo sie nicht mehr wanken können. Und du gibst uns bleibende Gewissheit in deinem Wort. Wen du tröstest, der ist getröstet. Und wer dich hat, der hat das Leben. Dir befehlen wir auch deine ganze Gemeinde weltweit an. Überall, wo sie in der Bedrängnis leben, du kennst sie. Du weißt um sie, auch um deine treuen Arbeiter, die in deinem Dienste stehen. Richte du sie auf, wo sie niedergeschlagen sind, und lass sie fröhlich sein unter deinem Wort. Dir befehlen wir jetzt auch all unsere Gemeindearbeit an, die jetzt nach den Ferien wieder beginnt. Lass du daraus Frucht entstehen, die bleibt für dein Reich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.